Ich bleibe hier unten wegen dem Winkel. Frage, sind Sie bibelfest? So sagt man es ja. Und die Insider wissen, es geht hier nicht um die Übereinstimmung von biblischer Botschaft und eigenem Leben, sondern eher um den Kenntnisreichtum, die Details, die man drauf haben muss. Und ich habe heute eine solche Detailfrage. Man könnte sie vielleicht auch bei Wer wird Millionär hören. Wissen Sie, wer Naaman war? Einige nicken. Ja, Naaman war ein aramäischer, also ein syrischer Feldhauptmann im 9. Jahrhundert vor Christus. Ein richtig guter Stratege muss das gewesen sein. In 2. Könige 5 heißt es, durch ihn gab der Herr den Aramäern den Sieg. Aber Naaman war nicht nur begabt, er war auch richtig krank. Ich lese den Abschnitt aus der Bibel in heutigem Deutsch. Naaman, der Heerführer des Königs von Syrien, war an Aussatz erkrankt. Er war ein tapferer Soldat und der König hielt große Stücke auf ihn, weil der Herr durch ihn den Syrern zum Sieg verholfen hatte. In seinem Haus befand sich ein junges Mädchen, das von syrischen Kriegsleuten bei einem Streifzug aus Israel geraubt worden war. Sie war Dienerin bei seiner Frau geworden. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging zum König und berichtete ihm, was das Mädchen gesagt hatte. Geh doch hin, antwortete der syrische König. Ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Und Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm 7 Zentner Silber, 1,5 Zentner Gold und 10 Festgewänder mit. Und er überreichte dem König von Israel den Brief, in dem es hieß, ich bitte dich, meinen Diener Naaman freundlich aufzunehmen und von seinem Aussatz zu heilen. Als der König den Brief gelesen hatte, zerriss er vor Wut sein Gewand und rief, ich bin doch nicht Gott. Er allein hat Macht über Tod und Leben. Der König von Syrien verlangt von mir, dass ich einen Menschen von einem Aussatz heile. Das sieht doch jeder. Er sucht nur einen Vorwand, um Krieg gegen uns anzufangen. Als Elisha, der Mann Gottes, davon hörte, ließ er dem König sagen, warum hast du dein Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir. Dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Naaman fuhr mit all seinen pferdebespannten Wagen hin und hielt vor Elishas Haus. Der Prophet schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen, fahre an den Jordan und tauche 7-mal darin unter. Dann wirst du von deinem Aussatz geheilt. Naaman war empört und sagte, ich hätte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen. Und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen und dabei seine Hand über der kranken Stelle hin und her bewegen und mich so von meinem Aussatz heilen. Ist das Wasser des Abana und des Parpar, also der Flüsse von Damaskus, nicht besser als alle Gewässer Israels? Dann hätte ich ja auch in ihnen baden können, um geheilt zu werden. Aber seine Diener redeten ihm zu und sagten, Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du da nicht das erst recht tun? Nun, Naaman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte 7-mal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu Elisha zurück, trat vor ihn und sagte, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Nun, Menschen aus einer richtig fernen Vergangenheit und fremden Kultur begegnen uns hier in dieser Geschichte. Aber wer weiß, vielleicht ist es uns gar nicht so fremd, auch wenn es 2900 Jahre her ist. Da ist ein jüdisches Mädchen, weit weg von zu Hause, wahrscheinlich auch einsam, den Launen ihrer Chefin unterworfen, mittellos und machtlos ist sie. Sie tut halt ihre Arbeit, hat ja auch keine Wahl. Aber sie hat, wie man heute so sagt, eine hohe soziale Kompetenz. Und deshalb bleibt sie dem Elend ihres Chefs gegenüber nicht teilnahmslos und gibt einen guten Rat. Wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Sie scheint trotz ihrer niedrigen Stellung auch noch durchsetzungsfähig zu sein. Ja, sowas gibt es. Zum Glück gibt es das. Menschen, die keine Vorgesetzten sind, aber dennoch etwas zu sagen haben. Wenn sie denn zu Wort kommen, wenn wir sie denn auch reden lassen. Genauso ja auch wie die anderen Diener, die dann später es genauso wagen, ihrem Herrn einen Rat zu geben. Und dann ist natürlich auch da der Prophet Elisha, ein markiger Typ, selbstbewusst, mit starkem Glauben. Fast schon respektlos ist er gegenüber dem vornehmen Syrer. So sicher ist er in seiner Sache. Elisha ist auch nicht käuflich. Das erfahren wir danach noch. Er nimmt anschließend nicht mal Geschenke an, obwohl das sich wirklich gelohnt hätte. Alles an versuchter Einflussnahme prallt an ihm ab und er geht mit seinem Gott schnurgerade seinen Weg. Stur und auch ein bisschen kantig ist er, kompromisslos. Und ich bin hin und her gerissen, einerseits enorm beeindruckt und andererseits weiß ich gar nicht, ob ich den gerne zum Freund gehabt hätte. Solche Gottesmänner können auch ganz schön anstrengend und einschüchternd sein. Und dann ist da König Joram von Samaria. Der ist offensichtlich sehr von sich überzeugt. Er will ein Großer sein. Ständig ist er auf seine Würde bedacht. Er ruht nicht wie Elisha in sich selbst, sondern ist umgetrieben von Ängsten, misstrauisch, dünnhäutig, gar nicht gut auf den Propheten zu sprechen. Das erfahren wir an anderer Stelle. Weil der es nämlich ihm vorher gewagt hatte, ihm die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Joram fürchtet um seine Stellung, sieht sich auch herausgefordert und gehetzt von den Herrschern der Nachbarstaaten, betrachtet alles gleich als Angriff. Eigentlich ist dieser Joram der Ärmste unter denen allen. Und natürlich, da ist auch Naaman, ein mächtiger Syrer, reich, selbstbewusst, erfolgreich, von allen respektiert, eigentlich ja beneidenswert, wenn da nicht unter seinen reichen Gewändern die hässliche Krankheit wäre, die ihn langsam auffrisst. Und sie legt sich wie ein grauer Schleier über sein Leben, macht ihm täglich neu bewusst, dass das alles ja nur Oberflächlichkeiten sind, sein Ruhm, seine Ehre, sein Geld, seine beruflichen Erfolge. Er ist eben nicht glücklich, nicht heil. Und je länger wir uns in diese Menschen hineindenken, umso lebendiger wird doch auch jene alte Geschichte. Es geht um Charaktere, die gar nicht mehr so fremd sind. Wir kennen sie, weil wir das ja selbst auch schon erlebt haben, wie es ist, sich einsam zu fühlen und zu Wort kommen zu wollen. Und wir wissen auch, wie es ist, wenn wir meinen, alle um uns herum sind längst schon zu Gegnern geworden. So dass das bereits ganz normale Fragen als Angriff gewertet werden. Selbst Geschenke, die uns überreicht werden wollen, können von uns als Angriff gewertet werden. Ja, und vielleicht kennen wir auch jenen Augenblick, wo man sich nur noch an einen winzigen Strohhalm der Hoffnung klammern kann und bereit ist, alles dafür zu tun. Und natürlich ist auch etwas vom Stolz des Naaman in uns. Und ich glaube, darum geht es in der Geschichte. Der gehört ja auch zu dem General. Der hat nämlich klare Vorstellungen, wie er behandelt werden will. Privatpatient will er sein. Es wäre noch mal schöner, einfach jetzt nur das zu tun, was jener Elisha, Gott, der Mann Gottes, einem ausrichten ließ. Er hätte ja wenigstens selber kommen können. Oder am besten gleich noch dann zu der Dekan und der Bischof, also der ihm vorsteht, der hätte sich dann um ihn kümmern sollen. Ich weiß noch übrigens persönlich, wie mich das ja auch gewurmt hat, als in meiner ersten Gemeinde war tatsächlich auf meinem Gemeindegebiet einer der höchsten Adeligen ansässig und der heiratete. Waldburg Zeil, was ganz Großes. Ich bin nicht mal gefragt worden. Natürlich hat es dann die Prälatin übernommen. Ich musste daran denken, ich weiß auch nicht warum. Naaman musste das erstmal aushalten, dass er nicht bevorzugt behandelt wurde, obwohl er doch so ein wichtiger Mann war. Offensichtlich musste er erst noch was lernen, bevor ihm geholfen werden konnte. Musste lernen, ja, vor Gott eben nicht groß und stattlich, sondern auf Hilfe angewiesen zu sein. Und das kann ganz schön wehtun. Und je weiter oben man sitzt, desto komplizierter wird das. Bei Naaman brauchte es ja auch gleich dann mehrere Schritte. Sie erinnern sich, erst die Krankheit und dann der Rat einer ausländischen Sklavin, dem er gefolgt ist. Und dann jene scheinbare Demütigung durch den fremden Propheten und dann auch noch der Rat der eigenen Diener, dem er schließlich folgte. Und zuletzt musste er aus seiner Kutsche aussteigen. Mehrere Schritte nach unten waren nötig, um schließlich geheilt zu werden. Für den, der das Befehlen gewohnt war. Und wissen Sie, ich habe den Verdacht, es geht in unserer Geschichte gar nicht im Kern um die eigentliche Heilung. Da wäre ja der Moment der Heilung irgendwie ausführlicher erzählt worden, nicht nur in einem Satz. Nein, es geht in dieser Geschichte um einen syrischen Kriegshelden, der von seinem Schlachtross heruntersteigen und in ein trübes Wasser in einem unscheinbaren Fluss untertauchen muss, weil Gott so und nicht anders an ihm handeln wollte. Und wer schon mal in Israel an diesem Jordanfluss stand, kann übrigens gut verstehen, dass Naaman zunächst skeptisch war. Man ist ja auch überrascht und auch ziemlich enttäuscht, wie schlicht dieser Fluss ist. Der ist nicht breiter als die Steinlach. Winston Churchill, der soll mal gesagt haben, als er zum ersten Mal am Jordan stand, "Oh, now I know what a good promotion campaign can do." Ich weiß, was eine gute Werbekampagne alles erreichen kann. Der Jordan ist etwas anderes als der Nil oder der Euphrat oder der Tigris. Und Michal, die israelische Reiseführerin, die wir ja kennengelernt haben bei unserem Chanukka-Abend, die sagte mal, der Jordan, so sagen die Amerikaner dazu, der Jordan, der sei kein Mississippi, eher ein Missipippi. Dieser unscheinbare Fluss passt in seiner Schlichtheit nun sehr gut in unserer Geschichte. Der große Naaman beugt sich herunter, weil Gott es so will. Das ist doch das eigentliche Thema. Er, der immer fest davon überzeugt war, sein Leben selbst in der Hand zu haben, und er es gewohnt war, Befehle auszuteilen, musste sich jetzt herunterschicken lassen in dieses trübe Wasser. Und er, der immer stark und unangreifbar war, ist jetzt auf fremde Hilfe angewiesen, setzt seine Hoffnung auf einen ihm ja noch reichlich unbekannten Gott. Und so gesehen wird jene alte Geschichte ja auch immer spannender. Womöglich gilt das generell für unseren Gott. Haben wir nicht einen Gott, der geradezu darauf wartet, dass wir ihm sagen, ich lasse das zu. Ich gebe es auf, immer auf meinen Stolz und meine Erfolge setzen zu wollen. Gott, ich brauche dich. Ich komme doch nicht klar ohne dich. Wie viele Menschen erliegen immer noch dem so tief sitzenden Missverständnis, sie müssten vor Gott etwas darstellen. Schau her, wer ich bin, was ich für dich tue. Schau her, ich bin vielleicht nicht der Reichste und der Stärkste, aber ich bin wenigstens der Netteste. Und schau, wie rechtschaffen ich bin, wie geradlinig und rein mein Leben verläuft. Und stattdessen sagt Gott, steig doch einfach von deinem hohen Ross herunter. Lass es zu, dass ich für dich da bin. Glaube heißt, Gott für sich da sein zu lassen. Herr, ich brauche dich. Wahrscheinlich ist das Gebet, worüber Gott sich am meisten freut. Herr, ich brauche dich. So wie in jenem bekannten Gleichnis, Sie erinnern sich, zwischen dem Pharisäer, der vorne steht, und dem Zöllner. Und der Pharisäer, der vorne zeigt, was er darstellt vor Gott, und hinten steht im Tempel der Zöllner, der nicht mehr sagen kann als, Herr, ich brauche dich, Herr, erbarme dich. Und mir fällt noch was anderes ein zu jener alten Geschichte vom Syrer Naaman, aber ich lade Sie zunächst ein, auf das Gehörte zu reagieren mit dem Lied »Etwas in mir ist da drin, was mir zeigt, dass es dich gibt«. Der Syrer Naaman erfährt Hilfe vom Gott Israels. Naaman hat ja bisher von ihm gar keine Ahnung. Im Gegenteil, er wird wie die anderen Syrer ja auch Anhänger von mehreren orientalischen Gottheiten gewesen sein. Aber das spielt jetzt gar keine Rolle. Und ich frage mich schon, was haben wir für einen Gott, der nicht zuerst nach dem richtigen Gesangbuch fragt, sondern der gleich hilft? Was ist das für einer, der sich in seiner Liebe gar nicht mal aufhalten lässt von unseren religiösen Umwegen und Abwegen, die doch auch jeder schon hinter sich hat? Offensichtlich war das Entscheidende in Naaman vorher ja schon geschehen. Der syrische General wendet sich an einen Gott, der durch Diener ja Sklavinnen zu ihm spricht, anstatt ihm erst einmal ein Wunder zu präsentieren. Ein Gott, der spricht. Und Naaman lässt sich auf diesen unbekannten, unsichtbaren, ungreifbaren und auch alles andere als spektakulären Gott ein. Und dieser noch unbekannte Gott sieht da keinen großen oder kleinen oder armen oder reichen, frommen oder unfrommen Menschen. Er fragt auch nicht nach seiner Volkszugehörigkeit oder nach seiner Religionszugehörigkeit, genauso wenig wie er nach dem beruflichen Erfolg des Syrers fragt. Gott sieht, dass dieser Mensch in seinem Elend zu ihm kommt. Und es reicht. Er sieht da einen, der Rettung und Hilfe braucht. Das reicht. Ganz wie Jahre später ja der Prophet Jeremia von diesem Gott sagen wird: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Wohlgemerkt, das Bekenntnis zum einen umfassenden Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das finden wir dann ja am Ende unserer Geschichte und nicht schon zwischendrin. Naaman hatte ja vorher bestenfalls eine Ahnung, eine Sehnsucht, die tief sitzende Bitte um Rettung. Und das reichte. Und nach dem Eingreifen Gottes konnte er sagen: Jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Merken Sie, welche Hoffnung darin steckt für unsere Welt. Und eben auch für jene Menschen, wo wir uns sagen: Wie könnt ihr nur so anders glauben, so anders denken? Gott hat doch noch was vor mit denen. Und wissen Sie, die Bibel ist ja auch voller Erzählungen. Gott hat Erbarmen mit den Unverständigen, wartet nicht darauf, bis wir jetzt irgendwelche Voraussetzungen erfüllt haben. Er liebt uns ohne Vorbedingungen. Jahre später sollte ja auch wieder ein bedeutender Mann aus dem Osten anreisen. Gleich mehrere werden es sein. Auch sie werden natürlich zuerst zum König gehen. Diesmal nicht nach Samaria, sondern nach Jerusalem. Und dieser König wird auch zunächst einen Angriff vermuten. Aber jene berühmten drei aus dem Osten werden dann ihr Ziel finden. Und sie werden auch vom Pferd oder vom Kamel oder was sie halt dabei hatten, heruntersteigen, sich ja sogar herabbeugen bis zu dieser Krippe. Und nochmal ein paar Jahre später wird erneut einer aus einer richtig edlen Kutsche steigen, in einen einfachen Fluss untertauchen. Diesmal ist es nicht ein Syrer, sondern ein Äthiopier. Und auch er ist eine wichtige Persönlichkeit, kein Offizier, ein Finanzverwalter der äthiopischen Königin, ein sogenannter Kämmerer. Und er weiß noch nicht viel von dem lebendigen Gott. Aber sagt dann im Gespräch mit Philippus, als sie an einem Fluss vorbeikommen: Hier gibt es Wasser. Spricht was dagegen, dass ich dort hineinsteige und getauft werde? Ich komme zum Schluss. Von Jesus kennen wir ja auch eine ähnliche Geschichte. Wir haben sie vorhin gehört. Auch dort war es ein verdienter Offizier, der Gottes Hilfe suchte. Kein Jude, ein römischer Offizier. Und auch dort gibt es gar nichts Spektakuläres zu sehen, nur einen ganz schlichten Auftrag, hinzugehen und die Bestätigung für Gottes Handeln wahrzunehmen. Bei jenem Hauptmann von Kapernaum war es der Knecht, der geheilt werden musste. Und bei Naaman war es der Knecht, der dem Hauptmann zur Heilung verhalf. Gott machte sie beide heil, einfach so, weil unser Gott Erbarmen hat. Und das nicht nur mit Israel, sondern mit der gesamten, das heilsuchenden Menschheit. Darauf vertraue ich und darauf hoffe ich. Amen.